SWR 2 Leben.
Ja, also wir fahren jetzt zum Ansitz, wir fahren auf den krummen Busch und das ist eine Kanzel. Wir werden das Auto jetzt im Wald abstellen und laufen dann über unseren Pirschweg zur Kanzel.
Und es ist mitten in der Nacht.
Und jetzt gucken wir gleich mal, wie viel wir sehen. Aber zur Not haben wir ja noch eine Taschenlampe dabei, damit man den Weg zur Kanzel auf jeden Fall findet.
So. Macht dir das gar nichts aus, dann da so nachts durch den Wald alleine zu gehen?
Nee, das ist ja eigentlich das Spannende. Wenn du dann noch ein bisschen müde bist, in dem Moment wirst du wach.
Langsam wird die Nacht zum Tag. Melanie Müller sitzt auf ihrem Hochsitz. Seit 7 Jahren jagt sie im Rems-Murr-Kreis, nordöstlich von Stuttgart. Meistens am Wochenende.
Schade heute. Der Mäusebus hat es wenigstens da. Wenigstens ein Tier, das muss sehen heute.
Und im Vergleich zum Büro, was ist das Schöne hier draußen? Aber der
Unterschied. Melanie ist Kämmerin. Sie verwaltet die Finanzen der Gemeinde Winterbach.
Ich glaube, der Unterschied ist der, man ist an der frischen Luft, man ist draußen, man hat mehr Ruhe. Also von daher gefällt mir die Alternative schon heute. Da ist was an dem Baum. Da ist wild. Okay, sie schrie wild. Okay, ist weiblich. Okay. So ist die Jagd, voller Überraschungen.
Jäger wollen Beute machen. Sie erlegen Rehe, Wildschweine, Füchse oder Marder. Und sie kümmern sich darum, dass es in ihren Revieren einen artenreichen und gesunden Wildbestand gibt. Für sie ist das kein Widerspruch. Dennis Wiedmann fährt im Geländewagen durch sein hügeliges Revier bei Alfdorf. Die Laub- und Nadelbäume sind noch feucht vom Regen.
Wenn wir hier zum Fenster rausschauen, es war ein wunderschön angelegter Wildacker mit verschieden angesäten Pflanzen, das einfach das Rehwild im Winter, wenn es Notzeit herrscht, ganz gerne abfrisst. Ja. Eigentlich habe ich hier eine gut gemeinte hegerische Arbeit fürs Rehwild gemacht, das mit viel Aufwand verbunden war. Und dann kommen in einer Nacht die Wildschweine vorbei und drehen den kompletten Wildacker rum und die Rehe schauen in die Röhre, mehr oder weniger. Das ist natürlich auch ärgerlich. Wenn jetzt die Kirche nicht im Hintergrund gerade läuten würde, ja, da hört man jetzt ein Bachgeräusch im Moment und sonst absolut gar nichts. Und das ist das teilweise Imposante in der Natur. Kein Auto, kein Flugzeug, kein Zug, kein Geschrei von irgendwelchen Leuten. Ja. Einfach die Natur und die Ruhe so aufnehmen, wie es im Ursprung ist.
Im Wald schöpfen Dennis und Melanie neue Kraft und können vom Alltag abschalten. Und sie sehen einen Sinn in dem, was sie tun. Denn sie sorgen dafür, dass sich die Wildtiere nicht unkontrolliert vermehren. Jäger wollen die Natur schützen. Dafür ernten sie auch Unverständnis und Kritik. Dennis bleibt vor einer kleinen Weißtanne stehen.
Das Bäumchen müsste jetzt vom Alter her, ich sage jetzt einmal, bestimmt 3-mal so groß sein. Ja. Und hier sieht man sogar, dass die Seitentriebe abgebissen sind. Ja. Die Knospen, die hier drinnen sind, sind sehr nährstoffreich jetzt. Ja. Und das ist für das Rehwild ein Leckerbissen hier jetzt. Ja.
Zu viele Rehe schaden dem Wald. Zu viele Wildschweine sind ein Problem für die Landwirtschaft.
Wir sind jetzt im Wald angekommen, an einer Art kleinen Lichtung, wo hier 2 große Schlammlöcher sind. Und hier hat der Jäger dann in dem Bereich jetzt ein bisschen nachgeholfen, dass der Jäger regelmäßig hier auch ein bisschen Futter da reicht, ein bisschen Maiskörner reinleert. Und das aber alles in ganz geringen Mengen, ja, denn das soll jetzt kein Futterplatz sein, wo die Wildschweine jetzt dementsprechend sich den Bauch vollfressen können, ja, sondern das soll ein Platz sein, wo die Wildschweine einfach zur Ablenkung beschäftigt sind. Denn je länger sie hier sind, desto weniger sind sie auf den Schadflächen draußen, wie wir gerade gesehen haben, in den Wiesen und machen dort Schäden und verursachen Ärger letztendlich.
Wildschweine zu jagen ist keine leichte Aufgabe. Die Tiere sind nachtaktiv und sie sind viel unterwegs. Bis zu 20 Kilometer weit können sie in einer Nacht laufen.
Je nachdem, wie gut es den Schweinen geht, vermehren sie auch sich gut, denn wir haben im Moment keinen Winter. Und wie es aussah, die ist auch kein Winter in Sicht. Sie haben jede Menge Nahrung im Moment. Ja, und von daher kann man davon ausgehen, die Vermehrungsrate wird sehr hoch sein. Dann wird es nächstes Jahr auch wieder sehr, sehr viele Wildschweine geben.
Hier streut Dennis Mais aus. Dort rächt er das Laub von einem Pirschweg, der zu einem Hochsitz führt. Und bald muss er sich um den umgewühlten Wildacker kümmern.
Also am Jäger ist einfach ja nicht das Wichtigste, so viel wie möglich zum Schießen können im Jahr, sondern so wie wir jetzt die Runde gerade auf der Jagd oder im Wald drehen, es steckt sehr, sehr viel dahinter, wo man einfach sehr, sehr viel Arbeit das Jahr über auch hat. Ja. Und wie ich schon erwähnt habe, den letztendlichen Abschuss, wirklich Tiere zum Erlegen, Beute machen, ist prozentual ein ganz, ganz geringer Anteil. Gar kein Wild sehen ist eigentlich relativ selten. Ja. Aber tatsächlich wirklich Beute machen und was erlegen oder schießen, tut man so im Schnitt auf rund jedem zehnten Ansitz. Ja. Oft kommt einem auch Wild, ja, und es ist eben nichts dabei, wo jetzt geschossen werden sollte oder muss. Dann erfreut man sich natürlich an dem Anblick an dem Abend oder an dem Morgen. Ja. Und dann geht der Jäger eben ohne Beute heim. Ja.
Melanie lässt ihr Gewehr sinken. Genauso plötzlich, wie das Reh aufgetaucht ist, ist es auch wieder verschwunden. Sie blickt auf die große Wiese, die vor ihr liegt.
Wir können jetzt nicht genau erkennen, ob diese ganze Weide, die diese Wiese hat, ob das jetzt ein Eigentümer ist oder ob das ganz viele sind. Und das wäre ja gar nicht möglich, dass jetzt quasi aufgrund dieser vielfältigen Eigentumsverhältnisse, dass man da jetzt sagt, okay, jetzt jagt jeder irgendwie so auf seinem grünen Wiesle. Und deswegen versucht man immer, das in Jagdreviere einzuteilen, die über eine gewisse Größe verfügen müssen. Und die kann man dann verpachten an den Jagdpächter und dann kann man das eben bejagen.
Melanie jagt im Revier eines anderen Jagdpächters. Dafür packt sie regelmäßig bei Arbeiten im Revier mit an. Sie kümmert sich, wenn jemand beim Mähen ein Rehkitz verletzt hat, repariert Hochsitze oder schneidet zugewucherte Pirschwege frei. Erlegt sie ein Tier, gehört es dem Pächter. Dennis ist selbst Pächter. Aber auch für ihn lohnt sich die Jagd finanziell nicht. Durch den Verkauf des Fleischs der in seinem Revier erlegten Tiere kann er seine Ausgaben für Pacht, Material und Ausrüstung nicht decken.
Hallo, soll ich von hier hinten reinkommen?
Dennis ist nach seiner Tour durchs Revier zurück zu Hause.
Früher beispielsweise hat man mit der Jagd mehr oder weniger ein Geld verdient. Ja. Und das hat sich grundlegend alles zeitlich geändert. Heutzutage mit den ganzen Problematiken, die aufkommen jetzt, ja, man bekommt jetzt viel Wildschweine beispielsweise, die viele Schäden machen. Ja. Und der Jagdpächter, der ein Revier pachtet, muss dann dementsprechend auch den kompletten Wildschaden hier aus der eigenen privaten Tasche bezahlen. Ja.
Entdeckt ein Bauer eine von Tieren umgewühlte Wiese, zertrampelte oder angefressene Pflanzen, kann er vom zuständigen Jagdpächter Schadensersatz verlangen. Das können Hunderte, manchmal Tausende Euro sein.
Das wird vermutlich wieder das gleiche sein auf dem Handynummer, ganz genau. Ja, wie man? Okay, ja. Das Reh wurde mir schon gemeldet, heute Morgen schon um 9:30. Ich war schon draußen und habe das angefahrene Reh, das im Straßengraben lag, schon mitgenommen und entsorgt. Es ist also somit erledigt. Alles klar. Ja, danke für den Anruf.
Im Straßenverkehr kommen Wildtiere das ganze Jahr über zu Tode. Gejagt werden die meisten Arten nur im Herbst und Winter. Dann ist die Schonzeit vorüber. November. Melanie hat sich für eine Drückjagd im Revier Reichenberg bei Oppenweiler angemeldet. Eine Gesellschaftsjagd, bei der die Wildtiere aus ihren Verstecken getrieben werden.
So, einen schönen guten Morgen. Wir jagen heute auf Schwarzwild, auf Frischlinge, auf Überläufer, auf Keiler. Wir erlegen aber keine führenden Bachen, wenn sie mit den Frischlingen kommen. Ich meine, das ist klar, das ist auch untersagt nach Bundesjagdgesetz. Wir jagen darüber hinaus auf Rehwild, wir jagen aber nicht auf Füchse und Marder. Wir wollen das Wild möglichst rasch zu Tode bringen, sodass wir auch Nachsuchen vermeiden.
Über 50 Jäger haben sich im Revier verteilt. Sie sitzen still auf Hochsitzen und warten auf das Wild. Es ist früher Vormittag. Die Novembersonne scheint auf den mit Laub bedeckten Waldboden.
Jetzt hört man schon die ersten Hunde. Wenn ich schieße. Okay, das war der erste Schuss. Es geht los.
Mehrere Männer und Frauen haben eine Kette gebildet und durchkämmen den Wald. Mit ihren Rufen wollen sie das Wild aufscheuchen und in Richtung der Jäger treiben.
Jetzt kommt sie von rechts.
Und, hat schon ein bisschen geschossen?
Hans-Joachim Beck, der Förster des Reviers und bei dieser Jagd einer der Treiber.
Bei mir ist nur der Fuchs von dort oben gekommen, ist über den Kamm im Karacho und dann ist er weiter.
Also gut, gucken wir mal.
Ist ja nur ein bisschen. Ja.
Für einen Förster ist es schon wichtig zu wissen von der Jagd, dass er einfach die Zusammenhänge weiß, weil wir haben ja einen Abschussplan, der uns ungefähr eine Zahl vorgibt von Rehwild, was wir innerhalb von 3 Jahren zu erlegen haben. Die Zahl wird im Prinzip anhand von dem Verbissgutachten festgelegt, das alle 3 Jahre gemacht wird. Da schaut man einfach, wie viele von diesen Pflanzen sind im Wald verbissen.
Für Förster steht der gesunde Wald und die Holzwirtschaft an erster Stelle. Für Jäger eine gesunde Wildtierpopulation. Manchen Jägern wäre es lieber, wenn weniger Tiere auf ihrem Abschussplan stehen würden. Auch da die Förster mit ihren Verbissgutachten die Grundlage dafür liefern, ist für die Jäger ein guter Austausch mit ihnen wichtig. Wo sind junge Bäume, die geschützt werden müssen? Wie können die Tiere möglichst vom Krach der Arbeiten im Wald verschont werden? Viele Förster haben selbst einen Jagdschein. So auch Hans-Joachim.
3/4 von diesen Tieren werden bei uns eben mit so einer einmaligen Aktion auf einer Drückjagd erlegt. Und dadurch sinkt eben auch der Jagddruck. Also dann hockt nicht ständig irgendein Jäger draußen, das kriegen die auch mit. Sondern die restliche Zeit haben die im Prinzip ihre Ruhe. Mit einer effektiven Jagd funktioniert das im Prinzip. Und das ist eigentlich unser Ziel. Okay.
Die Treiber bahnen sich ihren Weg durch dichtes Gestrüpp. Ein Rückzugsort für viele Wildtiere. Uwe Steckroth, der Jäger auf dem Nachbarhochsitz, hat einen Schuss abgegeben. Plötzlich läuft eine Wildsau unterhalb von Melanies Hochsitz entlang.
Oh, ist das ätzend. 5 Meter jetzt hier hochkommen müssen, dann hätte ich schießen können. Scheiße. Mist. Ah, das ist jetzt interessant, was wir gefunden haben. Wir haben jetzt ein Wundbett gefunden.
War die schon angeschossen, als sie hier vorbeigelaufen ist?
Gehen wir mal mit dem Taschentuch drauf. Du siehst, der Schweiß ist noch hellrot. Das ist noch nicht so alt. Die Sau ist der Hanne entlang. Mir in der Hanne Schweiß.
Auf geht's. Wo ist verwund?
Uwe macht sich mit seinen Hunden auf die Suche nach der angeschossenen Sau. Er ist Förster in einem Nachbarrevier. Für ihn bedeutet die Jagd vor allem, den Wald zu schützen.
Wir wollen so einen Rehwildbestand, dass wir alle natürlich vorkommenden Baumarten ohne Schutz gesund und unverbissen zum Wachsen bringen können. Es gibt Baumarten, die die Rehe ganz besonders mögen und die würden dann ausfallen bei einem zu hohen Rehwildbestand. Und wir wollen Mischwald, wir wollen ökologisch hochwertigen, gesunden Wald, besonders heute in Zeiten der Klimaveränderungen, wo wir sowieso große Probleme mit der Waldgesundheit haben. Und dazu brauchen wir eine intensive Bejagung des Reh- und auch Rotwildes in Deutschland, weil da die natürlichen Feinde fehlen und das wird noch Jahre dauern, falls das überhaupt möglich wird mit Wolf und Luchs und was uns da jetzt gerade wieder einwandert, dass die das wieder übernehmen können.
Die Hunde ziehen Uwe immer weiter ins Gestrüpp.
Wo ist verwund? Komm, schön such weiter. So ist er brav. Aha. Warte, schneller, schneller, schneller.
Das Wildschwein ist auf dem Waldboden zusammengebrochen.
Langsam. Komm her, ich mach's lieber kontrolliert mit dem Messer und hocke auf sie drauf.
Ich hab sie.
Uwe stößt dem Tier ein Messer in den Körper.
Ich stehe auf der Sau. Ich stehe auf der Sau. Beide Hunde gesund. Sau tot.
Die Wildsau ist eins von 27 Tieren, das auf der Drückjagd erlegt wurde. Bei einer Forsthütte werden die Rehe und Wildschweine an ein Gestell gehängt und ausgenommen. Kleine Fleischstücke, sogenannte Trichinenproben, werden herausgeschnitten. Daran untersucht der Tierarzt, ob das Fleisch gesundheitlich unbedenklich ist.
Sebastian, hast du Zange? Ah, okay.
Also, man muss ja von diesen Wildschweinen zum Beispiel auch diese Trichinenproben immer im Schlachthof abgeben. Und,
Förster Hans-Joachim.
Ich war mal eine Zeit lang Sachbearbeiter in Schwäbisch Hall und wenn ich dann im Schlachthof war und habe Trichinenproben abgegeben, dann habe ich eine Woche keine Wurst mehr gebraucht. Weil wenn man das einfach sieht, wie das bei uns in Massentierhaltung abgeht, dann mag man das nicht mehr so arg. Und das haben die wenigsten Leute eigentlich vor Augen und das ist eigentlich ein Fehler. Im schlimmsten Falle kritisieren sie die Jagd und wissen überhaupt nicht, was da dahinter steht. Und dass wir eigentlich wertvolles Fleisch produzieren ohne diesen ganzen Vorgang vorher. Die kriegen keine Medikamente, die haben keinen Transport zum Schlachthof. So wie halt heute der Großteil von der Massentierhaltung läuft, finde ich eigentlich furchtbar. Und wenn man einfach sieht, hat man heute gesehen, das sind absolut intelligente Tiere. Also die haben das heute ja... Wir haben es heute überlistet, aber das ist gar nicht so einfach. Und wenn man das dann halt sieht, solche intelligenten Tiere, und die werden dann in irgendwelchen Stellen eingepfercht, wo sie im Prinzip 24 Monate nur bis sie geschlachtet werden, ja, gefällt mir nicht.
Gut, dann bin ich das Bläserchor auf die Strecke zu verblasen.
Komm, sehr gut. 3, 4.
Genau.
Dennis' Frau, Stefanie Wiedmann, hilft im Laden. Er verkauft Wildfleisch an Restaurants, Metzger und Privatkunden. So hat er Hobby und Beruf miteinander verbunden.
So, das war einmal das Hirschgulasch, 2 Kilogramm.
Genau.
Einmal die Wildschweinkeule, die Wildbratwürste. Das Guten Tag. Und der Hirschbrücke. Machen wir genau 160.
Dennis bereitet im Schlachtraum das Fleisch für den Verkauf vor.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Nehmen wir mal einfach die erste 3 jetzt einmal und hängen sie raus an die Rohrbahn. Fahr da mit der Hand rein, deswegen ist der Schnitt ein Rippenbogen. Dann kannst du schön anlupfen und mit dem Hoge oben rein.
Jetzt. Ja, hoch so.
Ha? Der sogenannte Röhrenknochen im oberen Teilbereich. Der kommt jetzt raus und fällt in die Abfalltonne. Früher hat man oft Kundschaft gehabt, die ein ganzes Stück Rehwild oder ein ganzes Stück Schwarzwild komplett wollten und haben sich dementsprechend das ganze Stück Wild in die Tiefkühltruhe gelegt, dass sie einen gewissen Vorrat haben das Jahr über. Aber momentan, die Leute werden bequemer, ist es einfach durch solche Anbieter wie uns auch möglich, dass die Kundschaft die 1,4 Kilo Rehkeule mitnimmt, speziell wie sie es dann eben am Sonntag auf dem Mittagstisch haben möchte. Hat es die Melanie eigentlich gesagt, wir haben morgen unsere Hubertusmesse, der heilige Schutzpatron der Jagd. Der wird immer in der ersten Novemberwoche, ja, in einer Art kirchlichen, ökumenischen Gottesdienst mit einer Messe verehrt.
Die Hubertusmesse haben Tierschutzorganisationen im Internet bereits kritisiert.
Ich habe nämlich auch ein bisschen geguckt und bin dabei auch auf einen Artikel von der PETA gestoßen. Kennst du den schon?
Den speziellen Artikel jetzt nicht.
Ich lese dir mal einfach einen Teil von diesem Artikel vor.
Ja, gerne.
Alfdorf, Stuttgart, 6. November 2019. Anerkannte Waldbiologen sind sich einig, dass aus ökologischer Sicht keine Notwendigkeit für die Jagd besteht. Dem renommierten Biologen Professor Dr. Josef Reichholf zufolge müssen die nahezu ausgerotteten Wölfe nicht durch menschliche Jäger ersetzt werden, da eine natürliche Regulation der im Wald wohnenden Tierpopulation durch Umwelteinflüsse wie Witterung, Nahrungsverfügbarkeit oder Krankheiten stattfindet. Der Biologe Dr. Karl-Heinz Loske sieht in der Jagd lediglich ein überflüssiges Hobby, das der Befriedigung der Jagdlust der Jäger dient. Also, wie geht's dir, wenn du so ein... Das ist peter.de.
Ach, es sind gemischte Gefühle, muss ich wirklich sagen. Ich finde einfach, dass die Jagd in der Öffentlichkeit immer mehr, ja, nicht mehr das Ansehen hat, das es früher einfach gegeben hat. Weil hier einfach, finde ich, Entfremdung stattfindet dann, ja.
Der größte Kritikpunkt an den Jägern ist ja tatsächlich mit dieses Zufüttern, ne? Ja. Dass man halt dadurch auch ein bisschen verhindert, dass sich halt das Wild auf natürliche Art und Weise von selbst reguliert, ja. Sondern ihr was dafür tut, dass es denen gut geht, dass ihr dann natürlich auch mehr Möglichkeiten habt, Wild zu erlegen.
Und das ist das Widersinnige an der ganzen Sache. Es ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild. Und zum Beschützen und Hegen gehört von mir, von jagdlicher Seite auch eben dazu, dass ich so ein Stück Wild in der Notzeit, beispielsweise im Winter bei einer hohen Schneelage, ja, einfach unterstütze, durch den harten Winter zum Kommen, ja, und das Wild nicht einfach im Winter bei hoher Schneelage sich selber überlasse dann und dementsprechend dann wegen Nahrungsmangel unter Umständen im Wald jämmerlich vor sich hin verhungert oder hin vegetiert. Ja. Schwierige Sache, ja.
Pfarrer Probst aus Alfdorf steht in der mit Bäumen und einem Geweih geschmückten Kirche. In den Bankreihen sitzen auch Dennis und Melanie.
Ja, der Tierfrieden aus der Bibel. Die Wirklichkeit in unserer irdischen Realität ist anders. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld von Ehrfurcht vor dem Leben und dem anderen, dem Fressen und Gefressen der in diesem Spannungsfeld leben und existieren wir und in diesem Spannungsfeld feiern wir heute Abend auch diesen Gottesdienst. Und unsere Aufgabe ist es heute zu lernen, dass wir Menschen nur ein Teil der Natur sind, ein winziger Teil. Und wir lernen, dass alles zusammengehört und alles mit allem zusammenhängt. Amen.
Dennis ist erleichtert. Der Gottesdienst in der vollen Kirche ist ruhig verlaufen. Die Jagdgegner sind nicht gekommen. Er freut sich über die anerkennenden Worte des Pfarrers, die er sonst häufig vermisst. Nach der Jagd packt Melanie ihre Waffe in den Kofferraum ihres alten Suzuki-Geländewagens und macht sich auf den Weg nach Hause.
Ich würde schön meine Waffe aufräumen. Bei uns ist etwas verkrustet.
Melanie schließt ihre Waffe in den Waffenschrank ein.
So, das war schon.